Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Episode 76 vom 8.3.2024 für euch am Mikrofon, Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler.
Und aus der Metal Hammer Redaktion Katrin Riedel. Guten Tag zusammen, aber
wir sind für euch da,
obwohl Feiertag ist.
Genau.
Aber auch nur in Berlin.
Genau, da wir aber deutschlandweit senden, pfeifen wir auf den Feiertag
und
sind trotzdem da. Außerdem ist es ja Frauentag, das heißt, eigentlich wäre es fair, wenn nur du frei hättest und ich mal lochen müsste.
Ist das nicht Gender is over und sowas? Was soll dieser Feiertag eigentlich? Das ist nur ein Ausgleich, da Berlin sonst nicht so viele Feiertage hat. Aber wieso führt man eigentlich nicht deutschlandweite Feiertage ein? Wäre das nicht viel sinnvoller?
Das weiß ich auch nicht, aber vielleicht macht das zu viel Reisestress und die Bahnen fahren ja nicht. Und darum.
Aber die fahren ja eh nicht. Also ich meine, aktuell fährt ja quasi überhaupt nichts. Es ist auch schon wieder angekündigt.
Außer die Bauern.
Ne? Ja, die Bauern fahren, sonst fährt nichts und niemand und überhaupt. Egal, wir feiern und heute ist ja auch ein Metal-Feiertag, von dem her passt das alles sehr gut zusammen. Wir beginnen aber zunächst mal mit
Back in Black, das Metal-Update.
Und da gibt es irgendwie super lustige Neuigkeiten. Also, es ist
also lustig, je nachdem, wie man fragt.
Je nachdem, wie man fragt, ist es natürlich insgesamt überhaupt kein bisschen lustig. Wir hatten euch ja vor ein paar Wochen bereits darüber in Kenntnis gesetzt, dass Sepultura, die Helden aus Brasilien, sich auf Abschiedstournee begeben. Und zwar das ganze Jahr lang. Sie haben jetzt unlängst vor wenigen Tagen am 1. März 2024 mit ihrer Abschiedstournee begonnen. Und zwar im brasilianischen Belo Horizonte. In der Arena Hall. Und wer ist nicht dabei? Schlagzeuger Eloy Casagrande. Der hat nämlich.
Er ist spontan alles überlegt.
Es ist wirklich ein bisschen lustig. Der hat einfach mal wenige Tage vor Beginn dieser Abschiedstournee gesagt: Hey Leute, cooles Ding, ich bin leider nicht dabei.
Weil keine Zeit, ich mache jetzt was anderes. Nur was er macht, ist noch nicht raus. Was hingegen raus ist, ist, die Band ist schon. Also ich habe mich bei dem Statement, es ist überhaupt nicht lustig, möchte ich nochmal betonen.
Doch, es ist total lustig.
Die Absurdität der ganzen Situation ist sehr lustig und wie die Band darauf reagiert hat mit so einem passiv-aggressiven, angepissten, aber professionellen Statement.
Also nochmal kurz, um das richtig darzustellen. Schlagzeuger Eloy Casagrande hat am 6. Februar, nämlich wenige Tage vor der ersten Probe der Band, mitgeteilt, dass er Sepultura verlassen wird, um eine Karriere in einem anderen Projekt zu verfolgen.
Richtig, welches Projekt das ist, ist bis heute noch nicht bekannt, stand jetzt. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Ich will nur kurz zitieren das angepisste Statement der Band, weil ich das so schön finde. Eine Konzertreise dieser Größenordnung benötigt fast ein Jahr Vorbereitung und Planung. Zudem braucht es viel Hingabe, Moral und Treue den Fans gegenüber sowie Respekt für die Geschichte der Band. All das ist eine klare Priorität für Andreas Kisser, Derek Green und Paolo Cisto. Jedoch hat Schlagzeuger Eloy Casagrande am 6. Februar, wenige Tage vor der ersten Probe der Band, mitgeteilt, dass er Sepultura verlassen wird, um eine Karriere in einem anderen Projekt zu verfolgen.
Aber also Entschuldigung, was ist
schon,
denn da ist los?
Krass, also vor allem Sepultura haben wahrscheinlich seit Jahren vielleicht nie so groß gespielt, wie sie es jetzt für die Abschiedstour tun. Ich gehe mal davon aus, dass der Ticketverkauf entsprechend auch läuft. Ich glaube, dass die Abschlusstour schon noch mal große Wellen schlagen wird.
Ich möchte gleich einhaken. Davon gehe ich nie. Also ich gehe davon aus, dass es okay voll wird. Ich gehe nicht davon aus, dass das zum Beispiel in Berlin die Columbia-Halle füllt. Also Entschuldigung mal, wir reden von Sepultura.
Ja, aber eine Band mit sehr langer Geschichte. Jeder hat
ohne Max Cavalera übrigens.
Ja, aber
ne?
Jeder hat so seine Sepultura-Phasen, die er mag. Ich glaube schon, dass hier nochmal viele Leute, viele Fans aktivieren können, da sich das Ganze nochmal anzugucken. Aber umso unverständlicher ist es von Casagrande, jetzt irgendwo im größten Sepultur-Moment seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten, zu gehen.
Was natürlich die Vermutung nahelegt, dass das, was er da quasi als weiterführendes Engagement vor sich aufsteigen sieht, wohl etwas noch viel Größeres sein muss.
Die Kommentarspalten im Internet überschlagen sich dementsprechend. Eine große Band, die derzeit keinen Drummer hat, ist ja auch eine Band, die mit S anfängt und die man im CD-Regal nicht so weit weg von Sepultura einsortieren würde. Fans mutmaßen, Casagrande hat ein Angebot von Slipknot bekommen und müsste da jetzt schnell zusagen.
Aber Entschuldigung, also wie kann er denn sicher sein, dass er überhaupt 18 Monate bei Slipknot überlebt? Zuletzt wurden da Leute, die länger auf diversen Positionen setzen, eher unsanft entfernt.
Dann wieder, wenn du weißt, deine Band ist in einem Jahr Geschichte.
Nein, 18 Monate dauert diese Abschiedstour.
In 18 Monaten ist deine Band Geschichte und Slipknot sagen jetzt, hey, hast du Bock, so die nächsten 1-2 Jahre lang mit uns mal so richtig groß zu spielen und cool zu spielen und vielleicht ja auch länger und vielleicht auch nicht.
Slipknot sind eine scheiß Pulverfass. Waren sie schon immer und im Moment sind sie das noch viel mehr als sonst jemals, befürchte ich.
Ja.
Also ganz ehrlich, mir leuchtet noch nicht mal ein, was Slipknot da gerade machen. Da soll es ja jetzt auch nicht drum gehen, aber Corey Taylor erst so, ja, mir geht's schlecht, ich ziehe mich zurück. Slipknot so, ja, hier übrigens weitere Termine und hä, was soll das alles? Und hier Kündigung und...
Also angenommen, es sind Slipknot, denen Casagrande geht, hat er sich hoffentlich gut überlegt, weil ja, es ist nicht sicher, was da passiert. Aber dann wieder sind es Slipknot, eine der größten Metal-Bands des Planeten.
Oder geht es da schon wieder um Geld? Läuft die Tour von Sepultura vielleicht so mies an oder so bisher nicht erfolgsversprechend an, dass sie gesagt haben, hey Leute, jeder, der...
Wenn ihr mitfahren wollt, müsst ihr alle 50 Euro zahlen.
Genau, jeder bekommt leider nur die Hälfte von dem, was wir uns so ausgemalt haben. Und Casagrande dann so, hey, meine Casa ist grande, da brauche ich ein bisschen, bisschen Moneten oder so.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich.
Ich weiß auch nicht, aber also ich verstehe das.
Ich bin super neugierig, wo es nächstes auftauchen wird.
Ich verstehe das nicht.
Muss eine Bombe sein, die da platzt.
Also auch wenn er, ich meine, wann war das? Am Anfang Februar. Und die kommen jetzt erst Ende Februar damit raus. Was soll denn das auch? Also, sorry, unser Drama ist weg. Ach so, stimmt, die mussten ja noch einen Ersatzmann rekrutieren. Und zwar, darf ich vorstellen, da haben sie auch einen gefunden.
Einen super jungen Typen, oder?
Ja, und zwar Grayson Nekrotmann.
Der Nekrotmann.
Der Rekrutmann.
Der Rekrutmann.
Der Rekrutmann. Der wird bei den anstehenden Shows die Kessel bedienen.
Super junger Typ, der auch erst vor, ich glaube, ungefähr einem Jahr bei Suicidal Tendencies eingestiegen ist und als großes neues Drum-Talent gilt. Wie jung ist er denn? Ich glaube, er war 20 oder so. Oder war zumindest von einem Jahr, als er bei Suicidal Tendencies eingestiegen ist, war er 20.
Abgefahren.
Für den natürlich dann auch eine tolle Ehre, jetzt bei der Sepultura-Abschiedstournee dabei zu sein. So, das könnte seiner Karriere natürlich nochmal förderlich sein.
Mhm.
Ich weiß nicht. Angenommen, Slipknot sind es. Und angenommen, Slipknot haben irgendwann auch genug von Casagrande. Ist der dann so verbrannt, dass andere Bands ihn nicht mehr wollen? Weil, ja, das ist der Sepultura damals sitzen gelassen hat. Voll uncool.
Also sollte so sein. Aber man blickt
kollegial ist es nicht.
Man blickt ja immer nicht hinter die Kulissen, was da jetzt genau gelaufen ist. Vielleicht hat er auch einfach einen sehr guten Grund dafür. Aber was weiß ich? Also, keine Ahnung, vielleicht ist auch, naja gut, vor der ersten Probe war das. Ich muss schon sagen, vielleicht ist aufgefallen, dass es nicht mehr so gut läuft oder sowas. Aber ich verstehe das alles nicht. Einfach nur wieder Verwirrung und komisch.
Ja, immerhin hatte der Band noch einen knappen Monat Zeit gelassen, vor der ersten Show der Abschiedstour den neuen Drummer einzulernen.
Die Frage ist jetzt, also wer jetzt schon Tickets gekauft hat, möchte deswegen ja auch nicht unbedingt wahrscheinlich seine Tickets zurückgeben.
Ich glaube nicht. Ist mal wegen Eloy Casagrande zu Slipknot gegangen. zu Sepultura natürlich. Zu Slipknot geht man vielleicht in Zukunft wegen Eloy Casagrande. Wer weiß es schon.
Wer ist eigentlich Eloy Casagrande?
Wer ist eigentlich der mysteriöse neue Schlagzeuger von Slipknot, dessen Gesicht man nicht sehen wird?
Stimmt, das wird wieder so ein Zirkus.
Das wird wieder so ein Zirkus.
Dann irgendwie raten, wer das ist und keine Interviews und ach doch, stimmt, der Dings hat doch letztens Interviews gegeben.
Der Clown.
Und hat erzählt, wie glücklich sie sind und so. Ja, war ungefähr zum selben Zeitpunkt, als Corey Taylor erklärt hat, wie unglücklich er ist. Aber egal, alles Zirkus, gehört alles dazu, ist alles nur Promo bestimmt. Insgesamt sind sie alle eine große Familie, zu der nun auch Grayson Nekrotmann gehört. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsname. Der braucht auch, glaube ich, dann überhaupt kein Pseudonym und auch keine Nummer bei Slipknot. Der kann einfach Nekrotmann heißen und seine Maske wird auch genauso aussehen.
Halt, die Maske braucht er nicht bei Sepultura.
Nee, das stimmt, verdammt. Vielleicht ist
es
aber
ist
auch
kompliziert.
Ja, vielleicht ist Grayson Nekrotmann der neue Slipknot-Drummer.
Wir werden es im Dezember erfahren, wenn Slipknot hier in Deutschland spielen.
Und was dann hat Corey Taylor dazu?
Wenn er darüber reden darf, mal sehen.
Das glaube ich nicht. Ich blicke da nicht mehr durch. Ich verstehe das alles nicht. Ja.
Kommen wir zu einer Band, die für Stabilität...
Warte, ich wollte gerade noch gucken, wie lange eigentlich überhaupt Eloy Casagrande bei Sepultura war, muss man ja jetzt leider sagen. Und zwar von 2011 bis 2024, also gar nicht so lange.
Das ist jetzt auch nicht ewig tatsächlich. Es ist jetzt nicht so, dass man, ja, wie gesagt, nicht, dass man wegen ihm auf die Konzerte gegangen wäre. da ist vielleicht der Neue sogar spannender. So ein 21-Jähriger, der irgendwie Sepultura jetzt den Abschiedsmarsch trommelt, das ist schon nicht unspannend. Zumindest haben die Kommentarspalten wieder was zu diskutieren und zu mutmaßen. Und wir auch. Wir werden erleben, wie das passt. Und
viel Erfolg wünsche ich.
Genau.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Bis dahin beschäftigen wir uns mit den aktuellen Album-Releases dieser Tage. Und zwar heute vom 8.3. und von nächsten Freitag, den 15.3. Wir haben uns wieder mal die Highlights für euch herausgepackt, oder die spannendsten zumindest.
Der Metal-Feiertag ist heute.
Frauentag und Metal-Feiertag fällt zusammen. Eines der größten Metal-Releases, eines der wichtigsten Metal-Releases des Jahres steht heute an. Es sind unsere Titelhelden von Judas Priest, die heute ihr neues Album Invincible Shield veröffentlichen. Das 19. Judas Priest-Album, und wie Rob Halford es im Interview in unserer noch aktuellen Ausgabe so schön erklärt hat, in Bezug auf das quietschbunte und jetzt nicht unbedingt ästhetische, aber doch zumindest sehr augenfällige Cover, hat er eine Parallele zu dem Album aufgemacht. Ein Schild, der nicht nur protektiv und defensiv ist, in dem Sinne, dass wir den Glauben an den Metal verteidigen, sondern er drückt zugleich auch mit Kraft nach vorne. Ein wenig so wie das Schild von Captain America, nur dass es in diesem Fall Captain Judas Priest ist.
Das ist so episch, es ist so unglaublich, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, es ist so gut.
Das ist auf jeden Fall eine coolere Antwort als diese verkappten, so, ja, ich weiß auch nicht, was wir zu dem Album sagen sollen, sondern unsere Fans entscheiden, wie das so ist. So, nee, das ist ein Statement, keine blöde Ausflucht. Rob Halford beweist sich also mal wieder als eine der coolsten Socken des Metal-Planeten.
Die coolste. Ich leg mich
na
fest.
Gut.
Es gibt niemanden über Rob Halford.
Und das Album macht alles richtig, und zwar noch richtiger, als es Firepower schon gemacht hat. Das war schon große Klasse, aber es hatte halt doch ein, zwei, vielleicht drei durchschnittlichere Songs, die man auch hätte streichen können, ohne dass das Album verloren hätte. Und die hat man jetzt rausgelassen. Das sind jetzt 11 Tracks, die ganze Judas Priest Bandbreite abdecken und die einfach feuern von vorne bis hinten. Zum einen zeigt das Album die eindringliche Metal-Mächtigkeit der Band, zum anderen aber auch die beschwingte Heavy-Rock-Seite, vor allem der früheren Tage, die hat da wieder ein bisschen mehr Raum. Es klingt also ein bisschen dynamischer und ein bisschen, ich glaube, Richie Faulkner hat schon im Vorfeld des Albums mal gemeint, das hätte irgendwie progressivere Züge. Das ist jetzt übertrieben. Das
ist natürlich Käse. Progressiver ist von Musikern immer ganz anders gemeint. Also hier ist natürlich nichts mit von Rockmetal zu hören.
Nee, so ein aber Blödsinn. Trotzdem ist es ein sehr, sehr buntes, sehr dynamisches, sehr abwechslungsreiches Album. Alle 11 Songs haben trotz Parallelen zu Bekannten, was man halt von Judas Priest so kennt, ihre komplett eigene Identität, ihre eigene Qualität und Daseinsberechtigung und liefern einfach 52 Minuten lang ab. Entsprechend ist es nicht ganz einfach, Highlights herauszuheben.
Alles.
Eigentlich alles. Ich versuche es trotzdem nochmal irgendwie so ein paar Stücke besonders herauszuheben. Der Eröffnungstrack Panic Attack beginnt erst mit Synthes, knallbunt wie zu Turbo-Zeiten, dann speit er Blitze und Feuer, so wie es auch der Titelsong tut. Zwischen den beiden Stücken gibt es das rasende und wütende The Serpent and the King mit besonders hohem Kreischen von Rob Halford. Er kann es also noch, und er kann es vielleicht sogar wieder besser, als er es zwischendurch konnte.
Er jammert regelrecht vor sich hin.
Ja, aber ein kraftvolles, starkes, mächtiges Jammern. Das vergleichsweise gemächliche Devil in Disguise oder auch die Motorradfahrerhymne Sons of Thunder mit schönen Gangshouts zeigen, dass Judas Priest nicht fortwährend ballern und überdrehen müssen, sondern auch bei gedrosseltem Tempo richtig heavy klingen können. Auch wohl dank der Produktion von erneut Andy Sneap, diesmal allerdings ohne Judas Priest Stammproduzent Tom Allom. Auf dem Vorgänger waren noch beide gemeinsam an den Knöpfen gesessen. Ein echtes Melodie-Highlight für mich ist Gates of Hell mit seinem richtig schillernden Refrain und auch die Powerballade Crown of Thorns, die wir ja auch auf der aktuellen Metal Hammer-Ausgabe auf einer 7-Inch-Vinyl exklusiv euch bieten. Und die klingt wie eine Mischung aus Night Comes Down, Diamonds and Rust und Take These Chains. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich habe ja auch ein Kitsch-Herz.
Wobei das ja jetzt auch kein Kitsch ist unbedingt.
Es ist keine,
da
keine
kommen wir Sparte. Im Verlauf der Sendung, glaube ich, schon noch auf andere Dinge, die mehr Kitsch sind.
Das auf alle Fälle. Escape from Reality ist noch spannend. Eine Doom-Hymne, die die Antwort sein könnte auf alle, die die Band verlacht haben, weil sie es mit Loch Ness schon versucht haben, aber in den Ohren mancher. Ich finde Loch Ness auch super.
Loch Ness war großartig. Nichts gegen Loch Ness. Das gesamte Album ist großartig.
Das ganze Album ist großartig. Auch Loch Ness hat seinen Reiz. Aber es wurde auch so ein bisschen beschmunzelt wegen arg klischeehaften Texten und Aufbau und
Terror of the Deep, mein Alter, ey, ganz ehrlich.
Loch Ness Confess, the Terror of the Deep.
Mega.
Escape from Reality macht alles noch besser, verneigt sich so tief vor Black Sabbath, dass man zwischendurch glaubt, Ozzy Osbourne singt dort selbst. Tut er aber nicht, wir haben nachgefragt. Ein Fazit zu Invincible Shield, was für ein Album.
Ja, was soll ich sagen, ein Mega-Album. Also Panic Attack, die perfekte erste Single, der perfekte erste Song. Der Rest ist aber trotzdem auch, wie du sagtest, zum Niederknien. Wer hätte gedacht, dass die Band in diesem Alter, mit Verlaub, nochmal ein dermaßen großartiges Werk zustande bringt. Und ja, das nach dem bereits ungeahnt tollen Firepower. Rob Halford jammert vor sich hin wie ein junger Metal God in The Serpent and the King beispielsweise.
Jammern klingt aber so leidend. Findest du, dass es leidet?
Nein, aber es ist halt diese großartige Halford-Stimme.
Das ist das hohe Quäken, ja.
Ja. Okay. Auch super Track im Refrain, ein bisschen vom Gaspedal, aber sonst aus allen Rohren geballert. Der Titeltrack lässt vor dem starken Faustball-Refrain melodische Chöre erklingen, hat auch so eine feierliche Note noch drin. Also diese ersten drei Nummern sind schon echt so ein Auftakt nach Maß. Aber selbst, wie du schon gesagt hast, weniger offensive und melodische Lieder wie Devil in the Skies, Gates of Hell oder auch Crown of Horns beinhalten halt wirklich so fantastische Arrangements auch. Eine wirklich einmalige Musikalität und richtig viel Seele. Das ist echt schön. Toll aber auch, dass zwischendrin immer noch so riffende Kracher wie zum Beispiel As God Is My Witness oder eben auch das pompöse Sons of Thunder reingrätschen. Auch tolle Track-Reihenfolge, finde ich, passt auch wirklich meisterlich zusammen, auch in Bezug auf den Abschluss Giants in the Sky. Ich will ja nichts sagen und nichts verschreien, aber ist das womöglich der letzte Song, den man je von Judas Priest auf einem Album hören wird? Wie perfekt das wäre, weil Giants in the Sky, You Won't Ever Die.
Ist auch eine Verneigung vor diversen Metal-Göttern, der Song.
Und vor den Fans, würde ich auch behaupten. Da gibt es so eine emotionale Passage von Halford, in der er sich womöglich direkt an die Fans wendet und ihnen seine Liebe erklärt.
Oh, das habe ich eher aus Crown of Horns geglaubt, rausgehört zu haben.
Kann man ja wahrscheinlich öfter aus verschiedenen Sachen raushören. Aber also finde ich auch einen großartigen Abschluss einfach. Ja, und Escape from Reality hat einfach irgendwie diese lustige Note. Ich war kurz vor Weihnachten, da habe ich diese Hörprobe geschrieben, die im Heft war. Und da gab es halt auch noch keinen Pressetext oder ich weiß gar nicht, gab es da schon Pressetext?
Nicht, nee. Jedenfalls selbst wenn in dem Pressetext steht ja nichts drin.
Ja, es gab irgendwie Unklarheiten, keine sichere Quelle. Und ich musste echt noch mal bei einigen Leuten hinter den Kulissen nachfragen, ob sie sich wirklich sicher sind, dass man hier nicht Ozzy hört, weil das wäre natürlich super peinlich gewesen. Heute würde ich aber sagen, es klingt echt wie Ozzy. Ich würde mich, also es ist offiziell Rob Halford, der singt aber wie Ozzy Osbourne. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn es irgendwann nach einem Jahr heißt, übrigens, es ist übrigens doch Ozzy. Ganz ehrlich, hört euch das mal an, es ist echt wahnsinnig. Ja, man kann endlich mal wieder sagen, das Album kommt genau zur rechten Zeit. Auf dieses Album hat die Welt gewartet und dieses Album braucht die Welt genau jetzt. Wegen mir können Sie das von mir aus auch einmal komplett live durchspielen, dann noch die größten Hits aus 55 Heavy Metal Years hinterher dranhängen. Ja, über alle anderen Alben des heutigen Release-Tages muss man eigentlich jetzt auch nicht mehr reden, oder?
Ach doch, die haben doch auch ihre Berechtigung. Aber ja, natürlich freuen wir uns am meisten über das Priest-Album und darüber, Priest auch live zu sehen, dieses Jahr auf Tour und auf dem Rockhards-Festival.
Yes, presented by yours truly.
Und jetzt kommen wir zu deinem Kitsch-Album, glaube ich.
Ja. Wir kommen zu Sonata Arctica. Die spielen für mich aus persönlichen Gründen auch eine Sonderrolle und werden immer in meinem Herzen sein. Insbesondere am Anfang ihrer, ich glaube 1999 gestarteten Karriere, haben die Powermetaller aus dem hohen Norden einfach so irre gute Alben gemacht. Also ich sage nur Ecliptica oder Silence, aber auch danach gab es noch jede Menge toller Musik von ihnen zu hören. Nicht zu übersehen ist allerdings, dass es auch Aussetzer gab, zum Beispiel Stones Grow Her Name. Zuletzt haben sie dann auch viel mit so Akustikversionen ihrer größten Hits experimentiert und das auch auf die Bühne gebracht. Hat mir persönlich auch nicht so gut gefallen, weil für mich die Originale einfach unantastbar sind.
Aber also, die Akustikversionen haben sie gebraucht, um zu erkennen, worum es wirklich geht.
Damit treibt man aber kein Schindluder mit Hits. Also Da sind ja schon Bon Jovi dran gescheitert. Die Schmutzprayer-Version. Egal, wir sind weiterhin bei Sonata Arctica. Die Zeiten der Akustiknummern sind zum Glück vorbei. Seit einigen Alben besinnen sich die Finnen um Sänger Toni Kakko wieder auf ihre Anfänge, können diese aber natürlich nicht eins zu eins reproduzieren. Das ist uns wohl allen klar. Müssen sie auch gar nicht. Die Alben gibt es ja schon. Außerdem sind sie ja natürlich älter und erfahrener geworden und schreiben außerdem immer noch gute Songs, wie man jetzt auch auf Cleared Cold Beyond, dem neuen Album, hört. Da gibt es erstmal diesen trademarkartigen, nordisch kühlen Power-Sound mit Gitarren- und Keyboard-Attacken satt. Dazu Akzente wie Chöre oder auch mal balladeske Klänge wie der Beginn von A Monster und You Can See, das insgesamt auch so ein bisschen ja, kitschig daherkommt. Da ist es wieder. Insgesamt steckt auch viel Selbstreferenzielles in der Platte. Also Dark Empath führt zum Beispiel die Stalker-Saga der Band fort. The Best Things klingt wie eine Fortführung der Familien-Dankeshommage The Garden vom letzten Album. Also quasi Verzweigungen in die verschiedensten Phasen der Band hinein. Man muss auch sagen, nicht jeder Song auf der Platte ist ein Volltreffer, aber es steckt schon viel Herz drin. Die Fans können sich schön auf Spurensuche begeben, Referenzen suchen. Ich denke, man sollte sich von der Vorstellung verabschieden, dass Sonata nochmal ein Album wie Ecliptica oder von mir aus auch Junior raushauen. Junior auch große Klasse übrigens. Sehr unterschätztes Album. Immer wieder klingt aber diese alte Genialität eben doch durch. Wobei ich ehrlich gesagt mittlerweile mit ein bisschen mehr Abstand vielleicht sogar einen halben Punkt weniger gegeben hätte als im Heft.
Oh. Ja, was vor allem durchklingt, finde ich, ist die Lust am Experimentieren und am Verrücktsein. Einfach an verrückten Einfällen und an ein bisschen freidrehen, Gas geben und ja, Quatsch machen auch so auf seine Art und Weise. Also ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich auch irgendwie den Songtext falsch oder verstehe nicht, worum es geht, aber in California, wo er singt so California Falls into the Sea mit so einem schönen Schunkelmelodie. Ich weiß nicht, worum es geht, aber es klingt irgendwie wirr und drüber. Und das mochte ich an Sonata Arctica immer im Zusammenspiel mit dieser finnischen Melancholie und halt den schönen Melodien und dem auf die Tube drücken.
Die waren ja auch immer irgendwie krude, ne? Die haben ja immer so wunderschöne Geschichten erzählt, aber auch irgendwie seltsam. Also man brauchte da schon so ein bisschen so ein Herz dafür.
Ja, total. Und das Album fängt dieses Herz wieder gut ein. Ich musste an South Park denken. Da gibt es so eine Episode mit den Member Berries. Im Deutschen heißen die Weißt du noch, Bären. Anlass war, glaube ich, damals der neue Star Wars-Film Das Erwachen der Macht, der vor allem ein Wachkitzeln von Erinnerungen an die alte Trilogie war. Und diese Member Berries haben den Leuten immer eingeflüstert, wie toll früher alles war. Erinnerst du dich noch? Member, Member, Member? Und dieses Album ist ein Memberberry-Album. Das ist genau für Leute, die früher Sonata Arctica mochten und die dieses Gefühl wieder haben mögen. Die ganz großen Hits von früher sind nicht drauf, einfach.
Die kann man auch nicht nochmal schreiben.
Die kann man einfach nicht nochmal schreiben. So, die hatten sie halt damals, aber es klingt alles so wie man sich vorstellt, wie es früher klang.
Ja. Zumal er im Interview auch spannenderweise gesagt hat, dass sie beim ersten Album überhaupt keine Ahnung hatten, was sie machen. So, also das kam einfach so aus ihnen raus. Sie hatten überhaupt keinen Plan, was sie da gemacht haben. Sie haben einfach irgendwie irgendwas gemacht und dann hat man ihnen irgendwie so den Stratovarius-Hut aufgesetzt und dann waren sie halt Sonata Arctica. Ist auch total irre.
Ja, jetzt wissen sie ganz eindeutig, was sie machen. Machen das mit Sicherheit viel strukturierter als damals. Aber es klingt einfach so.
Ich finde das ein bisschen tragisch, wenn man so immer quasi so, wenn man ganz zu Beginn seiner Karriere so eine Großtat abfeuert und dann quasi ständig hinterherläuft.
Wie es ja einigen großen Bands geht, muss man auch ehrlicherweise sagen. Auch größeren Bands als Sonata Arctica muss man
auch ehrlicherweise sagen. Ja, und Sonata Arctica haben ja auch immer noch einfach viele tolle Alben rausgehauen und ja, da findet man auch heutzutage.
Und auch auf diesem viele schöne Sachen. So reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Es sind einige echt gute Songs drauf, gerade für Freunde der alten Sonata.
Ja, und das Power Metal.
Wir bleiben bei Power Metal, gehen aber in die nächste Woche, der 15.3. Das neue Dragon Force Album Warp Speed Warriors erscheint dann. Review und Story übrigens im nächsten Heft, das ebenfalls nächsten Freitag am 15.3. erscheint, mit einer Titelgeschichte zum Metal-Jahr 1994 und den 94 wichtigsten Alben diesen Jahres. Aber natürlich gucken wir auch auf aktuelle Releases, so eben auf unter anderem Dragon Force. Die Band ist jetzt seit 1999 unterwegs. Es ist das 9. Album, wenn ich richtig gezählt habe, und das 5. mit dem, in Anführungszeichen, neuen Sänger Mark Hudson.
Der neue Sänger.
Er wird immer der neue bleiben. Glaube ich gar nicht. Ich glaube, Mark Hudson ist sehr integriert mittlerweile und wird sehr, sehr von den Fans auch wertgeschätzt und akzeptiert als Teil von Dragon Force.
Der Name ist auch weniger schwer auszusprechen als der vorherige.
CP Third, glaube ich, oder?
Ja, irgendwie so.
Ja, Mark Hudson geht da etwas leichter von der Zunge.
Da kommen selbst wir mit klar.
Dragon Force sind quasi auf ewig verpflichtet, Through the Fire and Flames zu kopieren und übertreffen zu versuchen. Das Problem ist, auf geht Dauer nicht. Ist das ziemlich anstrengend anzuhören und geht halt auch nicht so richtig. Übertreibung als Konzept im Power Metal, Dragon Force haben es mit erfunden, daher sie dürfen das und sie können das. Und was Herman Lee und Sam Todman hier in Warp-Geschwindigkeit aus ihren Gitarren schießen, ist auch einfach unfassbar und oft genug kommt in Kombination mit zuckersüßen Melodien auch echt herausstechende Songs und Hits raus. Der Opener Astro Warrior Anthem ist so einer, oder das rasend schnelle, dabei aber abwechslungsreiche und mitreißende Burning Heart, mit Abstrichen auch Killer Queen. Dann wieder eine Nummer wie Power of the Triforce, die witzig ist und toll, dass The Legend of Zelda, die große Videospielereihe, darin geehrt wird. Aber selbst ich als Fan der Spielereihe bin von dem Song jetzt nicht so gehuckt, wie es eigentlich sein sollte wahrscheinlich. Und das ist eben die andere Seite des Spektrums. Dragon Force versuchen auf Warp Speed Warriors auch oft irgendwie verkrampft wirkend zugänglich zu sein und schaffen damit so ein bisschen das Gegenteil. Schlimmstenfalls kommen dabei so zahnlose Synthi-Schunkler raus wie Kingdom of Steel, das echt stumpfe Doomsday Party oder ein Aelstorm im Weltraumlied wie Space Marine Corps. Das kann man machen. Beast in Black haben das ja auch perfektioniert, aber ich habe nicht den Eindruck, dass Dragon Force auf früheren Alben das so penetrant gemacht hätten wie jetzt hier. Ich finde die Band ganz und gar nicht schlecht. Im Gegenteil, finde sie sehr spannend, sehr kurzweilig, amüsant, mit so einem anstrengenden Faktor. Finde aber auch das Album nicht katastrophal mies. Bin der festen Überzeugung, es wird die Fans mitnehmen. Aber im Laufe der 10 Tracks habe ich ehrlicherweise öfter ungläubig und leicht genervt den Kopf geschüttelt, als mich über die vielen Einfälle zu freuen.
Also ja, man merkt schon noch immer noch genau, wo die Band herkommt. Also hohe Geschwindigkeit, technische Überlegenheit an der Gitarre, Tonleiter hoch und runter wetzen. Das ist immer noch beeindruckend. Mir persönlich sind aber aktuell auch zu viele so künstliche Sounds drin. Das klingt für mich total aufgesetzt und artifiziell. Und irgendwie auch mehr nach so Videospiel-Soundtrack als nach Metal-Album. Zum Beispiel Burning Heart fand ich komplett entnervend. Genau gesagt sind das auch genau die Sounds, die mir an Videospielen komplett auf die Nerven gehen. Dieser Klang, als würde irgendwer ständig irgendwelche komischen Herzen einsammeln oder irgendwie Bonuspunkte. Irgendwie. Genau, das ist auf dem gesamten Album ist das drin. Wenn das mal ein Track wäre, okay, von mir aus. Ich kann halt nicht wie mit Videospielen anfangen und frag mich, warum es eigentlich so eine etablierte Band wie Dragon Force nötig hat, bei diesem aktuellen, ich würde fast schon sagen, Image-Hype mitzumachen und live dann auch ja, dementsprechend so eine Art Zirkus draus zu machen. Also das ist für mich irgendwie alles zu viel.
Ich glaube auch, dass es mehr geworden ist.
Ich glaube schon.
Das war früher nicht so. Sie hatten immer übertriebene Bühnenelemente, waren glaube ich so mit die Ersten, die sich Ventilatoren auch hingestellt haben, damit die Haare fliegen und so.
Das ist ja auch ein bisschen cool.
Ja, ich glaube, es ist aber jetzt im Laufe der letzten Jahre ein bisschen zu viel und zu quatschig geworden.
Also vielleicht haben sie auch Angst mit dem, was sie so früher gemacht haben, also in Anführungsstrichen einfach nur schneller, handwerklich toller Power Metal. Vielleicht haben sie Angst, damit unterzugehen und von diesen ganzen kostümierten Newcomern, die es ja im Moment gibt, hinsichtlich des Images unterbuttert zu werden.
Wirklich.
Und jetzt haben sie ja
damit zur 90er Jahre Videospielband.
Offenbar, das sagt ja auch das Cover Artwork so ein bisschen, ne? Da sind sie irgendwie so lustige, ich weiß nicht, sind das Videospielfigürchen? Oder was ist das? Oder so Comic-haft sieht das aus. Also ich glaube, auf der Bühne tragen sie jetzt auch noch keine Kostüme, soweit ich weiß.
Soweit ich weiß nicht, nein.
Aber war da nicht was mit einem Huhn? Mit einem Zelda-Huhn und so?
Ja, genau. Sie haben ein Huhn dabei, das sie im Publikum herumwollen. Was kein echtes. Peter, weghören.
Ja, da gibt es andere, die sowas Geschmackloses tun.
In Anlehnung an die Hühner, die man in den alten Zelda-Spielen verprügeln kann, bis sie zurückbeißen.
Ja, also ein bisschen befremdlich alles. In Space Marine Corps bietern sie sich, wie hat es schon gesagt, irgendwie ja noch Aelstorm an, was auch ganz komisch ist.
Das mir passt doch gar nicht auf das Album. Das klingt wie da irgendwie fallen gelassen in der Mitte versehentlich.
Ja, mir ist das alles ein bisschen zu wild, ein bisschen zu drüber und beinhaltet zu viel Nervfaktor. Leider, ich finde es echt schade, weil ich glaube, die Songs an sich wären eigentlich gar nicht so schlecht. Aber das Ganze kann ich auf Dauer einfach irgendwie nicht so ertragen.
Ja, coole Leute, coole Band, immer sympathisch, sympathische Auftritte, aber hier und da ein bisschen anstrengend.
Bei so viel Kitsch und Power und überhaupt wollen wir vielleicht noch ein bisschen brachiales Gerumpel.
Das stimmt, wir hatten bisher nur so nur melodic und heavy Späße.
Und Power
jetzt,
und
jetzt
überhaupt.
Jetzt wird's mal schwarz.
Und, genau, brachiales Gerumpel. Bei Ultimas, geschrieben mit dem Truhen V, handelt es sich um eine 2015 aus der Taufe gehobene Supergroup im Extrem-Metal-Sektor. Natürlich sagen die Bandmitglieder selbst, dass sie keine Supergroup sind. Da sagt nur die Promo, ich weiß auch nicht, ob das als Supergroup zählt. Die Band besteht aus drei Leuten. An vorderster Front ist da, sehr wohl bekannt natürlich, David Vincent, früherer Sänger von Morbid Angel, heutiger Sänger von I Am Morbid, der ja quasi Nachfolgekapelle. Das andere Lager macht ja auch noch weiter. Er liefert hier eine wirklich starke Gesangsleistung ab, finde ich. Also war ich auch wirklich überrascht, finde ich groß. Außerdem mit von der Partie sind Gitarrist Rune Blasfirma Eriksson, der lange bei Mayhem spielte, sowie Kryptopsie-Schlagzeuger Flo Mounier. Das erste Lebenszeichen dieses Trios erschien 2019, hörte auf den lustigen Namen Something Wicked Marches In. Das war schon ziemlich gut. Die nun erscheinende zweite Platte heißt einfach nur Epic. Und epische Elemente gibt es darauf durchaus einige zu hören, zum Beispiel die düsteren Chöre im gemächlichen Titeltrack. Insgesamt, finde ich, braucht die Platte dank Intro und eher langsamem Aufbau so ein bisschen Zeit, um sich zu entfalten. Spätestens ab Song 3 oder 4 geht es dann aber so richtig zur Sache. Musikalisch hören wir da so eine Art ja, Black and Death Metal mit viel Melodie, mit verschiedenen Einflüssen. Die Chöre habe ich bereits angesprochen, die tauchen auch in Invictus und Nature's Fangs wieder auf. Dazu kommen dann noch in Miserere und im guten Mephisto Manifesto, toller Titel auch, da erklingen so arabisch anmutende Melodien oder orientalische oder wie man das nennen mag. Das Ganze klingt wüst, brachial und scheppernd, aber eben auch atmosphärisch. Irgendwie schaffen Ultima es da, eine ganz eigene Mischung zu kreieren und auch durchaus einige Hit-Anwärter mitzubringen. Zum Beispiel das ordentlich nach vorn schiebende Exercitus Irae oder auch apokalyptische Nummern wie Scorcher. Also, wer extremen Metal mag, findet auf dieser Scheibe jede Menge guten Stoff mit einer ganz eigenen Note.
Ja, hittig einerseits, habe ich auch so wahrgenommen bei einigen Songs, dass da so Hits, naja, ich sag mal, Ansätze zumindest sind. Auf Albumlänge war es mir dann doch ein bisschen stumpf. Es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein industrial-artiger Vibe scheint da irgendwie so mit durchzuziehen.
Das wäre mir negativ aufgefallen.
Was so diese mechanische Stumpfheit
es scheppert halt.
Angeht. Ja, es scheppert, aber
das Scheppern ist Underground.
Immer nur mal so. Also es scheppert mal und dann wird es wieder so ein bisschen stumpfer.
Es scheppert authentisch.
Ja, das stimmt.
Authentisches Scheppern.
Vielleicht ist auch das, was mir nicht so richtig zugesagt hat. Ich hatte gute Momente mit dem Album, aber ich hatte auch so Momente, wo ich mir dachte, ja, das hatten wir jetzt so ähnlich, aber schon mal, geh doch mal ein bisschen voran. Und das Riff habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Nächster Song bitte.
Aber wie geil wäre das, wenn man da drunter jetzt diese von Dragon Force mischen würde, diese Videospiel-Herzen-Einsammel-Sound.
Liebe YouTuber da draußen, boah, nee, ihr wisst doch, wie es geht.
Don't do it. Ich streiche diese Idee aus dem Protokoll.
Nein, das möchte ich jetzt hören.
Nee, vielleicht hat mir das aber auch deshalb jetzt nochmal so gut gefallen, weil ich das nach Dragon Force gehört habe und
ja, das kann sein.
Einfach drüber gewalzt bin quasi.
Das kann sein. Mir haben auch, wie gesagt, Dinge gefallen. Der sakral angehauchte Refrain von Miserere zum Beispiel.
Geil.
Miserere.
Wie auch immer, ich werde nicht in diese Diskussion einsteigen, denn ich kann mich nicht, ich kann dadurch nicht gewinnen.
Invictus hat richtig, auch so eine gut. schöne Atmosphäre und hat mich im Aufbau und ich glaube auch so, um mal eine positive Konnotation dieser Stumpfheit zu nennen, an Satyricon zu Black Crown oder Tombstone und King-Zeiten erinnert. Das ist ja auch tendenziell
ja
stumpf,
klingen.
Aber Satyricon?
Jo.
Ja, das stimmt, klingt polierter als das, was Filchim was hier machen.
Boah, ich
ja.
muss mal wieder Satyricon hören.
Das machen wir nach dem Podcast. Aber hat seine Daseinsberechtigung, ist ein gutes, in Anführungszeichen, Supergroup-Album. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen getragener, ein bisschen zugänglicher als das vorherige. Das, glaube ich, noch mehr durchballerte.
Ich kann mich nicht daran erinnern, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Das kann man schon machen, auf jeden Fall. Es ist ein durchaus interessantes Projekt mit seiner
Daseinsberechtigung. Ich muss auch sagen, dass ich, wann war das denn? Irgendwann beim Dark Easter Metal Meeting habe ich mal I Am Morbid gesehen und fand die echt derbe großartig. Überraschenderweise, hätte ich gar nicht gedacht. Aber David Vincent hat es schon immer noch ziemlich drauf.
Jede Musik hat ihre Momente.
Ja. können wir uns drauf einigen. Dann geht's jetzt weiter mit
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
Wobei es heute mal gar kein Interview gibt, sondern eine Art...
Und auch keine Musik.
Ja, quasi. Ein Special gibt es heute für euch. Kleine Anekdote aus der Redaktion zuerst noch. Wir bekamen im November 2023 so eine Promo-Info, dass bald das erste Metal-Hörspiel auf Deutsch erscheinen würde. Und zwar unter dem Namen LB Steel. Ja, da geht es in Drei-Fragezeichen-Manier um die drei Detektive der Brigade Steel Force, die bei Verbrechen gegen den Heavy Metal ermitteln. Wir so, boah, ganz ehrlich.
Klingt das, furchtbar, das klingt Klischee, peinlich.
Mittelschwerer Betriebsunfall mindestens. Aber auf der Rückfahrt vom Metal Hammer Paradise, da ist die ganze Redaktion romantisch in einem neuen Sitzer gefahren. Da haben wir dem Ganzen eine Chance gegeben im Grüppchen. Und siehe da, die erste Folge LB Steel und die Geschöpfe der Nacht hat uns total positiv überrascht und eine wirklich schöne Heimreise beschert. In der aktuellen Metal Hammer Ausgabe findet ihr ein Interview mit den beiden Machern des Hörspiels, Henning Holb und Nils Berger. Und mit deren Genehmigung hören wir jetzt hier im Podcast in den Beginn der allerersten Folge rein. Also hier für euch LB Steel und die Geschöpfe der Nacht.
LB Steel und die Geschöpfe der Nacht. Vor einigen Jahren taten sich drei Männer zusammen, um gemeinsam Bier zu trinken und Schwermetall zu hören. Wie es der Zufall wollte, wurden sie immer wieder in mysteriöse Fälle verwickelt und gründeten darum die Brigade Steel Force. Wo immer Verbrechen gegen den Heavy Metal begangen werden, schamlose Popper ihr Unwesen treiben oder sich Metaller in Not befinden, werden sie gerufen. Raubeinig, schonungslos und verrucht. Dies sind die Abenteuer der Brigade Steel Force und ihrem Anführer LB Steel. Du spürst, wie dein Körper zu schwitzen beginnt. Jemand wird sterben. Du drehst dich um und rennst. Es ist das Einzige, was du tun kannst. Jemand wird sterben. Und dieser Jemand bist du.
Ha! Exodus! Strike of the Beast! Hammergeiler Song, LB.
Ha, nicht schlecht, Drago, nicht schlecht.
War ja auch absolut erbarmungslos vorgetragen von dir, oder, Charletti?
Ja, Wahnsinn. Das hat mich komplett ins Sofa gepresst.
Komm schon, Drago. Nächster Songtext, du bist dran.
Okay, mal sehen, ob ihr den auch auf Deutsch erkennt. Ich bin ein Mann, der geht allein.
Alter.
Ja. Und wenn ich eine dunkle Gasse gehe...
Maiden, Drago. Wie immer Iron Maiden.
Ey, was heißt hier wie immer? Letztes Mal habe ich Bruce Dickinson solo gemacht.
Oh, mein Handy, wo ist denn das Eier hier? Ach nein, ey, das ist doch scheiße.
Charletti, was ist los?
Ach scheiße, Mann. Hier, mein Lieferant hat sich gemeldet und abgesagt. Wieder kein Melody.
Melody?
Ja, neues Zeug. Muss der Hammer sein. Kommt hier aus Bielefeld.
Kommt aus Bielefeld und trotzdem gibt es Lieferprobleme?
Ja, keine Ahnung. Ist halt voll beliebt.
Erstaunlich, dass es überhaupt eine Substanz gibt, die du dir noch nicht reingezogen hast, Charletti.
Ey, das ist ein Pilz, den man raucht. Und dann, Alter, dann hörst du die Engel singen.
Engel singen? Pah! Ich will die Götter schreien hören. Los, dreh auf, Elbi.
Die drei Männer der Brigade Steel Force genießen das Wochenende in ihrem wohnlichen Hauptquartier, einem alten, umgebauten Eisenbahnwaggon auf dem stillgelegten Gleis hinterm Kraxer Bahnhof.
Während der allwissende Anführer L.B. Steele die Zapfanlage bedient und Julius Schalinski in gewohnt ruhiger Manier an einer dreiblättrigen Tabakkonstruktion werkelt, kommt Drago Kadic mit der Post zurück. Aufgeregt klopft er sich immer wieder auf den durchtrainierten Brustkorb.
Metal, Alter! Metal! Die Tickets sind endlich da! Fürs Festival im Halleluja-Steinbruch!
Geil!
Ja, Trash im Toyto, monströses Line-Up. Jetzt ist sogar die Celtic Frost Tribute Band bestätigt. Freunde, ey, das wird ein Riesending.
Ja, Riesending, Riesending. Alter, das hier ist ein Riesending.
Schaletti.
Schaut euch mal den Okolyten an. Bauzeit 10 Minuten, aber dicht bis zum Morgenkraut.
Starke Leistung.
Junge, wir haben 10 Uhr morgens. Geh mal lieber dran und schalt die Kalotten scharf.
Brigade Steel Force, Julius Schalinski, wie kann ich helfen?
Indem du deine Luftgitarre weglegst und mir ganz genau zuhörst.
Oma, hey! Wie geht's dir? LB und Drago sind auch hier.
Hallo, Frau Schalinski.
Einbrecher.
Wie bitte?
Einbrecher bei uns im Heim.
Hä?
Heute Nacht. Bei Margot haben sie eine Brosche mitgehen lassen. Dem Neuen, der vom Ackermann das Zimmer hat, dem fehlt die Münzsammlung. Und mir haben diese Schurken meine silberne Pillendose geklaut.
Mensch, Oma, meinst du nicht, ihr habt nur wieder die Zimmer vertauscht?
Willst du dich über mich lustig machen?
Nein, natürlich nicht.
Ich habe die Einbrecher gesehen. Die sahen aus wie Panda-Bären. Und sie hatten Perücken auf.
Panda-Bären mit Perücken?
Ja. Und draußen haben diese Halunken die Wände vollgekritzelt.
Oma, jetzt mach mal halblang. Du bist bestimmt wieder nur vom Fernseher eingeschlafen und hast schlecht geträumt.
Julius, ich träume seit Vietnam nicht mehr.
Haben Sie denn die Polizei verständigt?
Ja, die waren hier. Aber ihr wisst doch, was ich von den Polypen halte. Nein, ich möchte, dass ihr drei den Fall übernehmt.
Also, wir helfen natürlich immer gerne, aber das ist eigentlich nicht unser Zuständigkeitsbereich.
Ja, ich weiß. Ihr ermittelt nur, wenn es um Verbrechen gegen den Heavy Metal geht. Aber genau das ist es. Der Hausmeister sagt, dass es sich an den Wänden um Schmierereien von solchen Metallern wie euch handelt.
Was steht denn da?
Das könnt ihr euch gerne selbst angucken. Ich muss jetzt Günther beim Kanaster ausnehmen.
Tja, Männer, aus der Nummer kommen wir wohl nicht mehr raus.
Ey, jetzt mal easy, Jungs, ja? Ihr wisst, dass Oma einen leichten Hang zur Übertreibung hat.
Leicht ist gut. Vietnam. Letztes Mal hat sie uns erzählt, sie wäre beim Attentat auf Hitler dabei gewesen.
Mit Zähnen die Zündschnur zurechtgestutzt, oder was? Absoluter Härtefall, deine Oma.
Aber ihr habt sie gehört. Die Schmierereien haben irgendwas mit Heavy Metal zu tun. Wir müssen uns die Sache wenigstens mal anschauen.
Tja, Charletti, musst du wohl noch warten, bis du dich mit einem THC-Torpedo in die Stratosphäre schießt. Auf zur Rentnerresidenz!
Nach kurzer Fahrt in Steel Force One, dem weißen 54 PS starken Jetta der Brigade Steel Force, erreichen die drei Männer den Parkplatz des Altenheims. Gemächlich schlendern sie in Richtung Haupteingang.
Hey, da vorne.
Alter, welchen Vollstrategen ist denn da, der Malkasten explodiert?
Die Geschöpfe der Nacht waren hier. Metal Rules.
Rules mit Z geschrieben.
Was soll denn das sein? Gangster-Metal oder was?
Kommt, wir gehen rein und...
Hey, ihr da! Stehen bleiben, Polizei!
Kommissar Wörmann, wir sind's.
Ach, die Brigade Steel Force. Schade. Ich dachte, die Täter kommen zurück. Hatte mich schon auf einen frühen Feierabend gefreut.
Nein, Herr Wachtmeister, wir waren das nicht. Sie können den Colt ruhig stecken lassen.
Als wäre mein Tag nicht schon beschissen genug. Erst muss ich mich mit dem Sicherheitskonzept für dieses Festival rumschlagen und dann rauben irgendwelche langhaarigen Bombenleger auch noch die alten Silberköpfe hier aus.
Können wir irgendwie helfen?
Sagt euch das denn was? Die Geschöpfe der Nacht? Ist das eine Musikgruppe?
LB?
Nie gehört.
Dann gibt's die auch nicht.
Die Diebe sind maskiert gewesen. Wissen Sie da was Genaueres?
Ja, ganz tolle Täterbeschreibung. Damit könnte ich auch die Panzerknacker zur Fahndung ausschreiben. Oder diesen Rapper mit der Maske, den meine Tochter so toll findet. Eine Pflegerin hat nur gesehen, wie 4 weiß geschminkte Männer mit langen Haaren weggelaufen sind.
Krass. Also stimmt es.
Und ich dachte schon, Oma hätte was von meinem Gras geraucht.
Na, na, na. Das Letzte will ich mal überhört haben. Und jetzt haltet euch zurück. Das ist Aufgabe der Polizei.
Ei, ei, Herr Kommissar.
Leute, zu Oma müssen wir aber trotzdem noch.
Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Kommt.
Oma, du sollst da draußen rauchen.
Oder was? Rufst du die Polizei? Die war schon da. Dieser Würmann, ist der eigentlich vergeben?
Ja, unser Sheriff ist verheiratet, hat 2 Kinder und eine Midlife-Crisis.
Geschieht ihm recht. Also, habt ihr die Täter schon gefasst? Wo ist mein Döschen? Es darf keiner mitkriegen, was da drin ist.
Oma! Wir sind doch gerade erst angekommen.
Ja, so schnell sind nicht mal wir.
Aber wir arbeiten dran.
Sie haben die Täter gesehen?
Ja, Geschöpfe der Nacht. Von wegen. Hässlich wie die Nacht. Das trifft's eher.
Geht es etwas genauer?
Also ich war gerade im Reich der Träume. Bei meinem Harald. Da höre ich die Tür und Schritte. Ist doch noch viel zu früh für meine Aufwachpille, denke ich. Und paff, stehen die da. Mitten im Zimmer. 4 Männer mit schwarzen Perücken und weiß geschminkt.
Oh Mann.
Sie sind die Geschöpfe der Nacht, hat der eine gesagt. Und wenn ich auch nur einen Mucks von mir gebe, schlägt er mir mit der Brechstange den Schädel ein.
Und was haben sie gemacht?
Geschrien habe ich, so laut ich konnte. Da sind sie abgehauen, die feigen Hunde.
Oma, das war ganz schön leichtsinnig.
Keine Angst, mein Junge. Ich habe schon Gefährlicheres erlebt.
Konnten Sie denn noch irgendwelche Besonderheiten erkennen?
Ja, wie kommen Sie denn auf Panda-Bären?
Naja, die Schminke. Die schwarz umrandeten Augen. Der eine hatte so Zacken im Gesicht, hoch und runter. Der andere, ich weiß nicht, das war ein Stern oder sowas ähnliches.
Zacken, Stern? Moment mal.
Elbi, was suchst du?
Hab's gleich. Hier, waren das die Männer, die Sie gesehen haben?
Ja, Potzblitz, das sind sie. Wieso hast du ein Foto von denen? Kennst du die etwa?
Kennen? Das ist mein KISS-Army-Ausweis.
Wie das wohl weitergeht.
Und habt ihr die weibliche Stimme erkannt? Weil ganz genau, das ist nämlich Sabina Klaassen von Holy Moses.
Als die Oma.
Und die ist nicht der einzige Gast in der ersten LB-Stil-Folge, Die Geschöpfe der Nacht. Hört ruhig weiter rein, es ist und bleibt urkomisch und natürlich Metal, Alter! Die Jungs sind aktuell übrigens auch live mit einem weiteren Programm namens LB-Stil und der heilige Taucher unterwegs. Klingelt's da vielleicht bei jemandem? Ja, klingt, als könnte auch das ziemlich kultverdächtig werden. Wir werden in jedem Fall das Ganze weiter beobachten und freuen uns, hier vielleicht ein paar neue Fans für dieses lustige Hörspielprojekt gewonnen zu haben.
Und wir hoffen, euch gewonnen zu haben für die nächste Episode des Metal Hammer Jubiläumspodcasts. Nächsten Freitag am 15.03., wenn auch unser neues Heft erscheint, blicken wir auch nochmal 40 Jahre zurück. Und zwar in dieser dritten Jubiläumsepisode mit dem ehemaligen Chefredakteur Edgar Klüsener. Den regulären Metal Hammer Podcast hört ihr wieder am 22.03., dann ebenfalls mit einem Hammer-Thema, und zwar den mächtigen Power-Metallern von Hammer King zu ihrem neuen Album König und Kaiser. Ich feiere ein bisschen ihre Hammerhaftigkeit, ihren Hammer-Fetisch einfach. Ich habe einen gewissen absurden Spaß.
Du hast ein Herz für Hammer.
Ein bisschen, weiß auch nicht, woher das kommt.
So. Naja, da unterhalten wir uns dann in 2 Wochen drüber.
Bis dahin, bleibt uns treu, bleibt gesund, bleibt hart.
Danke fürs Zuhören.
Und zum Abschied ein Maximum Metal. Bii.